Schönen guten Morgen. Ja, danke Viktor für den Leitvers und danke liebes Lobpreisteam. Ihr habt mir eine gute Rampe gebaut für die Predigt. Vielen Dank. Wir wollen heute Morgen über die ersten drei Verse aus Galater 3 nachdenken. Aber vorher habe ich noch eine Botschaft, eine besondere Botschaft an alle Kaffeetrinker unter euch. Alle anderen können noch ein bisschen entspannen. Wer von euch hat heute Morgen schon mindestens eine Tasse Kaffee getrunken? Kommt, schämt euch nicht, ich sage nichts gegen Kaffeetrinker. Ich bin erstaunt, relativ wenig. Nun weiß ich natürlich nicht, was du heute Morgen für einen Kaffee getrunken hast. Und ich weiß auch nicht, ob er dir geschmeckt hat, aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, da drauf einzugehen. Und vielleicht würden sich die Teetrinker auch irgendwie ein bisschen übergangen fühlen, wenn wir so auf den Kaffee eingehen. Aber was ich mich manchmal schon ernsthaft gefragt habe, ist Folgendes. Was kann man alles in eine Tasse tun und darf es am Ende noch Kaffee nennen? Vielleicht trinkst du deinen Kaffee schwarz, ja, dann bist du auf der sicheren Seite. Vielleicht tust du aber auch ein ganz klein bisschen Milch in deinen Kaffee oder du tust ein ganz klein bisschen Kaffee in deine Milch oder wie ist das mit dem Zucker? Also ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch sich vielleicht jetzt fragen, was soll das? Ja, was will der uns hier erzählen? Aber es ist ganz einfach. Wenn es um Kaffee geht, dann haben wir alle Freiheiten. Wir können alles in unsere Tasse mischen, ganz so, wie es uns schmeckt. Wenn es um das Evangelium geht, ist das aber was ganz anderes. Und alle Nicht-Kaffeetrinker, ihr dürft jetzt auch wieder aufwachen und zuhören. Wenn man beim Evangelium irgendetwas reinmischt, untermischt, dann wird es nie besser. Dann wird es immer schlechter. Oder um es ganz deutlich zu sagen, jede Veränderung am Evangelium bedeutet immer eine Verfälschung vom Evangelium. Ganz egal, ob es uns schmeckt oder nicht. Für Paulus war das Evangelium so ein wichtiges Thema und ganz speziell für die Galater war es ein ganz wichtiges Thema, dass er ihnen diesen Brief geschrieben hat. Er schreibt ihnen, um sie daran zu erinnern, dass der Glaube an das Werk von Jesus alles war, was sie brauchten, um vor Gott gerecht zu sein. Es ist nicht nötig, irgendetwas dazu zu tun. Keine eigene Anstrengung, keine eigene Leistung oder sonst irgendwas. Jesus hat alles getan, was nötig war. Er hat alle Schuld bezahlt, er hat alles vollbracht, so wie wir es gerade gesungen haben. So funktioniert Gnade. Die Galater hatten dieses Evangelium der Gnade angenommen und das Ergebnis war, dass sie Frieden mit Gott hatten und Freiheit. Aber irgendwann passierte was Merkwürdiges. Sie haben diese Freiheit der Gnade getauscht gegen die Tyrannei der Selbstgerechtigkeit. Was war da passiert? Haben sie ihren Glauben irgendwie verloren? Wussten sie nicht mehr, wer Jesus ist? Nein, das haben sie nicht, aber sie haben etwas ganz Wichtiges vergessen oder aufgehört zu tun. Sie haben sich nicht mehr voll und ganz auf das verlassen, was Jesus für sie getan hat. Und das ist der Grund, warum Paulus ihnen diesen Brief geschrieben hat. Er wollte die Galater daran erinnern, dass Jesus am Kreuz schon alles getan hatte, alles, was nötig war, um mit Gott in Ordnung zu kommen. Wenn wir heute Morgen in diesen Brief schauen, dann, weil auch wir in der Gefahr stehen, dem Evangelium irgendwas beizumischen. Und mit wir meine ich jetzt nicht speziell uns hier in Detmold Nord, sondern damit meine ich wir Christen zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und weil ich glaube, dass diese Verse uns helfen, was Wichtiges zu verstehen, dass auch wir als Gläubige nie aus dem Evangelium herauswachsen, dass wir es nie hinter uns lassen dürfen. Nein, wir wachsen nicht raus aus dem Evangelium, weil es die Grundlage für unser Leben mit Gott ist. Und wir müssen immer wieder zum Evangelium zurückkommen, damit wir verstehen, wer wir sind und was uns am Ende wirklich vor Gott gerecht macht. Genau um diese beiden Dinge wird es heute Morgen gehen, um unsere Identität und um unsere Rechtfertigung. Lasst uns also mal diese drei Verse aus Galater 3 lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen oder einschalten oder ihr könnt es hier mitlesen. Meine Augen werden auch nicht besser. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Ich habe drei Punkte für uns, drei Verse, drei Punkte, drei Wahrheiten, die uns heute genauso wichtig sein sollten wie den Galatern damals. Der erste Punkt ist, dass das Werk von Jesus vollbracht ist. Der zweite Punkt, dass unsere Stellung vor Gott geklärt ist. Und der dritte Punkt, dass wir auf demselben Weg zum Ziel kommen, auf dem wir auch gestartet sind. Fangen wir also mit dem ersten Punkt an. Das Werk von Jesus ist vollbracht. Wir hatten ja gerade Reformationstag am Dienstag. Deswegen möchte ich Luther zitieren. Der hat gesagt, wir müssen das Evangelium jeden Tag hören, weil wir es jeden Tag vergessen. Wir sind jetzt in der Geschichte rund 2000 Jahre stromabwärts von den Galatern. Und natürlich hat sich viel verändert in dieser Zeit. Aber die menschliche Natur, die ändert sich nicht. Auch wir vergessen schnell. Und auch wir brauchen dieselben Erinnerungen wie die Galater. Paulus sagt, ihr unverständigen Galater, das hört sich nicht schön an. In wessen Bann seid ihr nur geraten? Andere übersetzen auch, wer hat euch verzaubert? Paulus wirkt besorgt über das, was er von den Galatern erfahren oder gehört hat. Er macht sich Sorgen, weil er die Gefahr sieht, in der sich diese Christen dort in der Gemeinde oder in den Gemeinden in Galatien befinden. Aber warum eigentlich? Was genau war dort los? Mal kurz ein bisschen zum Kontext. Da waren diese Irrlehrer gekommen in die Gemeinde, die ein anderes Evangelium gepredigt haben und die damit den Dienst von Paulus und letztlich auch das Evangelium, was Paulus gepredigt hat, grundsätzlich in Frage gestellt haben. Und deshalb, wenn wir den Galaterbrief lesen, merken wir das und deshalb verteidigt Paulus in diesem Brief sein Apostelamt und auch das Evangelium, was er gepredigt hat. Denn es geht um was ganz Grundsätzliches. Es geht um die Frage, was einen Menschen vor Gott gerecht macht. Allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus. Das war das, was Paulus gepredigt hat, auch den Galatern. Du wirst von Gott angenommen, nicht weil du was tust, sondern weil Gott gnädig ist und weil Gott in seiner Gnade alles schon für dich getan hat. Deine Rechtfertigung musst du dir nicht verdienen und du kannst sie dir auch gar nicht verdienen. Das hat Paulus gepredigt. Aber es gab da eben diese Leute, die haben gesagt, naja, so ganz so einfach ist das auch nicht. Ihre Botschaft war, wenn du von Gott angenommen werden willst, dann musst du auch dich beschneiden lassen. Und zwar so, wie es im Gesetz des Mose steht. Wir kennen alle so Redewendungen. Keiner hat was zu verschenken oder umsonst gibt es gar nichts. Und genau das ist der Vorwurf dieser Leute. Sie behaupten, dass Paulus nicht die ganze Wahrheit sagt. Weil es halt nichts umsonst gibt. Und schon gar nicht die Rechtfertigung, Aber was hat das alles mit uns zu tun? Tatsächlich ziemlich viel. Denn es kann passieren, dass wir ähnlich denken, weil es so naheliegend ist, weil es so vernünftig scheint. Nein, wir denken nicht an die Beschneidung. Bei uns sind es andere eigene Leistungen, die uns in den Kopf kommen. Aber diese Idee ist so tief in unserem Denken verankert. Gnade? Nein, das ist zu schön, um wahr zu sein. Wir müssen doch auch was tun für unsere Rechtfertigung. Wir hören von Gottes Güte, wir hören von seiner Liebe, wir hören von seiner Barmherzigkeit. Und trotzdem, es klingt zu schön, um wahr zu sein. Und wir fragen uns, wo ist der Haken? Was haben wir noch nicht verstanden? Wo ist der Haken? Und vielleicht sind wir auch ein bisschen misstrauisch Gott gegenüber. Können wir ihm wirklich trauen, dass er meint, was er sagt? Wenn man in die Geschichte der Christenheit schaut, dann findet man immer wieder Bibeltexte, die zu bestimmten Zeiten sehr stark im Zentrum, im Mittelpunkt standen. Und einer von diesen Texten ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die meisten von euch kennen es vielleicht. Da ist dieser Sohn, der sich vorzeitig von seinem Vater das Erbe auszahlen lässt. Dann haut er ab, er verprasst alles und er kommt zurück in der Hoffnung, dass er am Ende vielleicht hoffentlich einen Job als Knecht bekommt bei seinem Vater. Genau, das, was wir eigentlich nicht erwarten, genau das passiert. Er kommt zurück und der Vater hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Und er kommt ihm mit offenen Armen entgegen, er vergibt ihm und er nimmt ihn an. Aber nicht als Knecht, sondern als Sohn. Kann es sein, dass dieses Gleichnis vielleicht deswegen so hoch im Kurs ist, weil wir es eigentlich kaum glauben können? Weil wir es eigentlich kaum glauben können, dass Gott wirklich so ist? Trauen wir Gott das wirklich zu? Kostenlose Gnade? Kann sowas wirklich wahr sein? Tatsächlich ist es sowas von wahr. Und Paulus muss erleben, dass die Galater stattdessen lieber ihren Irrlehrern glauben, ihr unverständigen Galater. Sie sind nicht unverständig, weil ihnen irgendwie die intellektuelle Fähigkeit fehlt. Nein, es ist mehr so eine geistliche Vergesslichkeit, von der Paulus spricht. So als hätte ihnen jemand die Erinnerung an das Evangelium aus ihrem Gedächtnis gelöscht. In wessen Bann seid ihr nur geraten? Heute würden wir vielleicht sagen, wer hat euch betrogen? Und genau das ist es, Betrug, weil es ein falsches Evangelium ist, mit dem die Galater plötzlich sympathisieren. Jedes falsche Evangelium macht ein falsches Versprechen. Wie du deine Identität findest oder wie du eine größere Bedeutung bekommst, indem du irgendwas tust. Tu das und dann wirst du das. Tu das und dann bekommst du das. Das ist der Grund, warum Paulus den Galatern schreibt. Und der Grund, warum auch wir auf sowas reinfallen, ist ziemlich einfach. Weil wir von Natur aus nämlich lieber uns selbst vertrauen als jemand anderem. Und Paulus erkennt, dass genau das bei den Galatern passiert ist. Und deshalb erinnert er sie daran, dass sie von ihm was anderes gehört haben. Nicht eine Botschaft des Selbstvertrauens oder menschlicher Weisheit, sondern die Botschaft von Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist der Grund, warum Paulus hier in der zweiten Hälfte von Vers 1 sagt, Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Vor Augen gestellt? Wirklich, Paulus? Die Galater waren doch nicht dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Genauso wenig wie wir. Was meint Paulus damit? Ich glaube, dass Paulus hier von der Verkündigung des Evangeliums spricht. Wenn wirklich das Evangelium gepredigt wird, dann ist Jesus durch seinen Geist sozusagen anwesend und den Zuhörern vor Augen. Als Paulus den Galatern das Evangelium gepredigt hat, so war, da war das so, als ob die Galater dabei gewesen wären und alles selbst sahen, mit ihren Augen des Herzens, wie Paulus das mal im Epheserbrief formuliert. Und das lag nicht daran, dass Paulus so ein großartiger Redner war. Die Kraft lag nicht in Paulus, sondern die Kraft lag im Evangelium, das klar und deutlich gepredigt wurde. Paulus sagt so etwas Ähnliches im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Evangelium, um euch das Geheimnis zu verkündigen, das Gott enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Bei Paulus stand das Kreuz immer im Zentrum seiner Predigt. Ja, man kann sogar sagen, das Kreuz stand immer im Zentrum seines ganzen Dienstes. Und deshalb muss das Kreuz auch für uns immer zentral bleiben. Es gibt kein Christsein ohne das Kreuz. Vielleicht hast du Freunde oder Nachbarn, die auch irgendwie viel von Jesus halten. Vielleicht respektieren sie ihn als jemand, der sehr schlaue Dinge gesagt hat. Aber ohne das Kreuz bist du kein Christ. Oder manche behaupten auch, dass er ein großer religiöser Führer war. Aber ohne das Kreuz bist du kein Christ. Manche glauben vielleicht sogar, dass er Wunder getan hat und im Auftrag Gottes unterwegs war. Aber nochmal, ohne das Kreuz bist du kein Christ. Wieso kann ich das so behaupten? Ganz einfach, weil nur das Kreuz beschreibt, wer Jesus wirklich ist und war. Eben nicht nur ein großer Lehrer, nicht nur einer, der Wunder tun konnte oder sowas Ähnliches. Nein, er ist der Sohn Gottes, der zu uns kam und an unserer Stelle das Gericht Gottes trug, indem er, der einzig sündlose Mensch, für uns Sünder in den Tod ging. Und übrigens, jede andere Deutung des Kreuzes ist eine Umdeutung. Ziemlich viele Menschen sind an diesen römischen Kreuzen gestorben. Tausende, vielleicht Zehntausende. Aber der Tod von Jesus war ein anderer Tod. Sein Tod war anders als jeder andere Tod. Sein Tod hat tatsächlich was bewirkt, nämlich unsere Rettung. Denn kurz bevor Jesus am Kreuz starb, da konnte er was sagen, was kein anderer sagen konnte. Und wir haben es vorhin gesungen. Er konnte sagen, es ist vollbracht. Und da sprach er auch von unserer Rechtfertigung. Da sprach er auch von unserer Rettung und von unserer Erlösung. Jesus hat nie davon gesprochen, dass er seinen Teil zur Errettung der Menschheit getan hat und jetzt wir dran sind. Jesus hat uns auch nie einen Rabatt auf die Erlösung angeboten. Er ist uns auch nicht irgendwie auf halbem Weg entgegengekommen. Nein, Jesus hat die Erlösung vollständig vollbracht. Am Kreuz hat Jesus seinen Auftrag zu 100% erledigt. Zu 100% zu Ende gebracht. Lass diesen Gedanken vielleicht neu, vielleicht zum ersten Mal in deinen Kopf und in dein Herz. Denk drüber nach, was dieses Vollbracht für dich ganz persönlich bedeutet. Und dann sag ihm Danke. Denn es geht tatsächlich um dich. Es geht um die Vergebung deiner Sünde. Es geht um die Bezahlung deiner Schuld. Es geht um deinen Frieden mit Gott, um Versöhnung und um Gerechtigkeit für ungerechte Menschen wie dich und mich. Das, was am Kreuz passiert ist, das ist so, ich empfinde es als so groß, als so tief, als so bedeutungsvoll, dass ich glaube, wir werden in unserem Leben auf dieser Erde nie zu dem Punkt kommen, dass wir behaupten können, dass wir es 100% vollständig erfasst hätten. Aber was wir können, ist Danke sagen für das, was wir verstanden haben. Falls dieses Thema jemanden von euch mal mehr interessiert und er tiefer einsteigen möchte, kann ich euch dieses Buch hier empfehlen. Es heißt einfach nur, der Titel ist einfach nur Das Kreuz und der Autor ist John Stott. Und es ist absolut die Zeit wert, es zu lesen. Ich habe es irgendwann Anfang letzten Jahres mir besorgt und ich konnte es fast nicht mehr aus der Hand legen. Es hat mich so begeistert. Je mehr wir uns mit dem Kreuz beschäftigen und mit dem, was dort passiert ist, ich bin sicher, umso mehr werden wir begreifen, dass das Kreuz vor allem von Gottes Gnade spricht. Und das bringt mich und uns zum zweiten Punkt. Wir dürfen auch diese Wahrheit nie vergessen, dass die Gnade durch den Glauben unsere Stellung vor Gott schon geklärt hat, und zwar endgültig. Also, was ist nötig, um einen Platz in Gottes Familie zu bekommen? Was muss ich tun, um dazuzugehören? Schauen wir erstmal, was es nicht ist. In Galater 2 berichtet Paulus von einer sehr spannenden Situation, nämlich, dass er Petrus öffentlich zur Rede gestellt hat. Der Theologe John Stott, also genau der, der auch dieses Buch geschrieben hat, der bezeichnet diese Situation als einen der spannendsten Momente im Neuen Testament. Was war da passiert? Petrus saß mit nicht-jüdischen Christen, Gläubigen, am Tisch und aß mit ihnen. Also mit Christen, die vorher Heiden waren, die nicht aus dem Judentum kamen. Und zusammen essen bedeutete damals noch mehr als heute, dass man den anderen akzeptiert. Das Zusammenessen, das war ein so starker Ausdruck von Gemeinschaft und von Zusammengehörigkeit. Aber auch dort, das war in Antiochia, gab es diese gesetzlichen Leute. Und sie lehrten, dass Menschen, wenn sie nicht wie Juden beschnitten waren, nicht zur Familie Gottes gehörten. Und das, was macht Petrus, als diese gesetzlichen Leute auftauchen? Er hat seine nicht-jüdischen Glaubensgeschwister eiskalt abserviert. Er hat sich von ihnen distanziert, ja, hat sich abgesondert. Er hat so getan, als hätte er nichts mit ihnen zu tun. Warum hat er das gemacht? Paulus sagt, dass Petrus Angst hatte. Er hatte Angst vor diesen gesetzlichen Leuten. So steht es in Galater 2, Vers 12. Er hatte Angst, sein Ansehen zu verlieren. Er hatte Angst, als Christ zweiter Klasse angesehen zu werden. Oder vielleicht nicht mehr zum Predigen eingeladen zu werden. Du fragst dich vielleicht, warum Paulus hier so krass reagiert hat. Hätte er das nicht unter vier Augen mit Petrus klären können? Jeder hat doch schon mal aus Angst irgendwie was falsch gemacht. Paulus, was soll das? Ja, Angst ist eine Sache. Aber eine ganz andere Sache ist das, was Petrus hier durch sein Verhalten rechtfertigt, was er unterstreicht, nämlich die falsche Lehre, dass unsere Stellung vor Gott darauf beruht, dass wir was dafür tun müssen. Und das konnte Paulus nicht stehen lassen, weil es den Kern des Evangeliums widerspricht. Und deshalb musste er es sogar öffentlich klarstellen. Dass Gott uns annimmt, liegt nicht daran, dass wir irgendwas tun, sondern einzig und allein daran, was Jesus für uns getan hat. Wir haben unseren Platz in Gottes Familie allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein durch Jesus. Schaut ihr Vers 2 an. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Ja, natürlich, das war eine rhetorische Frage. Und für die Galater war die Antwort klar. Das Einzige, was sie taten, als Paulus kam und ihnen das Evangelium gepredigt hatte, war, dass sie es angenommen hatten. Sie durften es einfach glauben. Sie mussten nicht erst noch irgendwelche Werke tun. Sie mussten sich nicht beschneiden lassen und sie mussten auch nicht durch irgendwas anderes beweisen, dass sie Jesus nachfolgen wollten. Ihr Glaube musste nicht durch irgendeine Tat bewiesen werden, damit sie gerettet wurden. Das war ganz einfach. Sie glaubten dem Evangelium und sie wurden gerechtfertigt. Und Gott hat direkt darauf reagiert. Er hat den Heiligen Geist in ihre Herzen ausgegossen. Er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Ich glaube, wir können hier was ganz Grundsätzliches erkennen. Jeder geistliche Segen ist eine Folge des Glaubens und Vertrauens und nicht unseres Tuns. Wir können uns keinen geistlichen Segen bei Gott verdienen. Das Problem ist, dass wir das immer wieder aus den Augen verlieren, weil wir lieber uns selbst vertrauen als jemand anders. Und dann vergessen wir, dass unsere Stellung vor Gott eben nicht auf dem beruht, was wir tun, sondern nur auf dem, was Jesus für uns getan hat. Und das war Paulus Kritikpunkt. Seine Gegner lehrten, dass unser Platz in Gottes Familie zumindest teilweise darauf beruht, was wir dafür tun. Und sie haben sich auf Mose berufen, um das zu begründen, aber letztlich haben sie das Gesetz verdreht. Paulus sagt später in Galater 3, Vers 24, dass das Gesetz ein Aufseher war, der uns am Ende zu Christus geführt hat. Aber das Gesetz war nie dazu da, uns zu retten. Das Gesetz kann uns kein Leben geben. Manchmal vergessen wir das. Und deshalb müssen wir uns an diese Wahrheit erinnern, dass kein Tun unsere Stellung vor Gott bestimmt. Nur die Gnade durch den Glauben bestimmt unsere Stellung vor Gott. Aber was genau ist unsere Stellung vor Gott eigentlich? Das Evangelium sagt, dass wir als Gerechtfertigte vor Gott stehen. Gott sieht uns so, als ob wir nie gesündigt hätten, so als ob wir immer gehorsam gewesen wären. Das ist absolut krass, oder? Und das ist so, weil Gott Sünder für gerecht erklärt. Nicht, weil wir uns anstrengen, gerecht zu sein, sondern aufgrund der Gerechtigkeit von Jesus. Mit anderen Worten, Gott überträgt unsere Ungerechtigkeit auf Jesus und die Gerechtigkeit von Jesus auf uns. Luther nannte das den fröhlichen Tausch, also fröhlich in erster Linie für uns. Stell dir vor, du hättest so viel Schulden, dass du keinen Ausweg mehr siehst. Und dann kommt da ein wirklich großzügiger Mensch und sagt, hey, kein Problem, ich stelle dir einen Scheck aus und deine Schulden sind getilgt. Das wäre ziemlich cool, oder? Aber nehmen wir an, dass dieser nette Mensch außerdem sagt, dass der Betrag, den er dir gibt, so groß ist, dass du es nie wieder schaffen wirst in deinem Leben, ihn auszugeben. Das wäre absolut verrückt. Und genau das ist Rechtfertigung. Sie geht weit über einen Schuldenerlass hinaus. Rechtfertigung bedeutet nicht, dass du einfach nur unschuldig bist. Schwamm drüber, wir vergessen die Vergangenheit. Das bedeutet es nicht. Rechtfertigung bedeutet, dass du in Gottes Augen nie gesündigt hast. Und genau das ist unsere Stellung vor Gott. Und die gute Nachricht des Evangeliums, im Gegensatz zu allen möglichen Religionen, die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass das absolut nichts mit unseren Taten zu tun hat. Rechtfertigung wird uns geschenkt durch die Gnade, durch den Glauben. Lass uns also noch kurz über den Glauben nachdenken. Wenn wir mal kurz auf Vers 6 schauen würden, dann würden wir sehen, dass Paulus dort ein Beispiel über Rechtfertigung aus dem Alten Testament bringt, und zwar durch den Glauben. Er spricht dort von Abraham, der glaubte und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist nochmal eine andere Art, über Rechtfertigung zu sprechen. Aber was Paulus nicht sagt, ist, dass Abrahams Glaube seine Gerechtigkeit war. Und darüber müssen wir sprechen, weil es tatsächlich möglich ist, dass wir eine der befreiendsten Wahrheiten der Bibel missverstehen können. Denn es ist nicht die Stärke meines Glaubens, die mich rettet. Es ist nicht mein Glaube, der am Kreuz meine Rettung bewirkt hat. Nein, es ist Jesus, mein Erlöser, der am Kreuz für mich starb. Es ist nicht die Größe meines Glaubens oder die Stärke meines Vertrauens, die mich gerecht macht, sondern Jesus, der, an den ich glaube. Ich habe einen schönen Vergleich gehört vor einiger Zeit. Stell dir vor, du hättest fürchterliche Flugangst. Aber es führt keinen Weg dran vorbei, du musst in ein Flugzeug steigen. Und dieser Termin kommt immer näher. Und deine Angst wird immer größer. Und der Tag ist da und du steigst in das Flugzeug, deine Knie zittern, dass es dir ganz peinlich ist. Und sie hören nicht auf zu zittern, bevor das Flugzeug wieder sicher gelandet ist. Wie groß war dein Vertrauen in das Flugzeug und die Crew? Ja, nicht so groß wahrscheinlich. Wie groß war dein Glaube, dass du sicher ankommen würdest? Vielleicht minimal oder mickrig. Und trotzdem hat dich das Flugzeug sicher ans Ziel gebracht. Die Stärke deines Vertrauens hat das Flugzeug kein bisschen sicherer gemacht. Und die Schwäche deines Glaubens hat das Flugzeug kein bisschen unsicherer gemacht. Und genauso ist es mit unserem Vertrauen, das wir in Jesus haben. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann kann unser Glaube stark oder schwach sein. Ja, wir dürfen mit unserem mickrigen, winzigen Glauben zu Jesus kommen, weil nicht wir stark sein müssen, sondern weil Jesus stark und mächtig ist, uns zu retten und uns sicher ans Ziel zu bringen. Die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass es nie an deiner Stärke oder deiner Kraft liegt, sondern immer an seiner Gnade. Jesus ruft uns auf, ihm zu vertrauen. Auch wenn wir vielleicht schwach sind oder wenn wir uns müde fühlen, ob starker Glaube, ob schwacher Glaube, Jesus ist treu, Jesus ist zuverlässig. Und das bringt uns immer wieder zurück zu ihm, zu dem, an den wir glauben. Unsere Stellung vor Gott ist schon geklärt, ein für alle Mal, allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein durch Jesus. Und das war die zweite Wahrheit, aber wir haben noch einen dritten Vers und eine dritte Wahrheit. Es dauert nicht so lange, ich verspreche es euch, es geht ganz schnell. Wir kommen zum Vers 3. Wir dürfen nie vergessen, dass wir auf demselben Weg ans Ziel kommen, auf dem unsere Glaubensreise begonnen hat. Oder wir könnten es auch so sagen, wenn die Gnade uns auf den richtigen Weg gebracht hat, dann wird die Gnade uns auch ans Ziel bringen. Vers 3, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen, seid ihr wirklich so unverständig? Wie machst du Fortschritte im Glauben? Es ist ein großes Missverständnis, wenn wir meinen, dass wir unseren Weg mit dem Evangelium begonnen haben, aber dann auf irgendeine andere Art und Weise weiterkommen. Wir denken vielleicht, wenn es um Wachstum im Glauben geht, dann brauchen wir was Tiefgründigeres, was Größeres als das Evangelium. Und damit machen wir das Evangelium klein. Man könnte sagen, wir degradieren es. Dann reduzieren wir Evangelium auf Evangelisation. So als ob es nur dazu da wäre, die Leute reinholen, zur Tür reinzuholen und zu retten. Aber dann, sobald man gerettet ist, lässt man das Evangelium hinter sich für irgendwas anderes. Der Gedanke ist zwar irgendwie nachvollziehbar, aber er ist meines Erachtens nach nicht biblisch. Wir werden nicht durch das Evangelium der Gnade gerettet, um dann durch unseren Gehorsam geheiligt zu werden. Wir beginnen nicht unser Leben als Christ mit dem Evangelium und wachsen dann über das Evangelium hinaus, so als wäre es uns plötzlich ein paar Nummern zu klein. Die Wahrheit ist, dass wir immer tiefer in das Evangelium reinwachsen müssen. In Vers 3 erinnert Paulus die Galater daran, wie sie ihr christliches Leben angefangen haben, nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber plötzlich haben sie gemeint, dass sie ihr Leben als Christen aus eigener Kraft fortsetzen können. Und Paulus bezeichnet diesen Gedanken als unverständig. Wir fangen nicht im Glauben an und machen dann in eigener Kraft weiter. So funktioniert das nicht. Aber wie funktioniert es dann? Wie machen wir Fortschritt im Glauben? Paulus zeigt uns einen Weg. Auch im Galaterbrief, und zwar in Kapitel 2, Vers 20, da macht er deutlich, wie uns das Evangelium heute hilft, im Glauben zu wachsen, auch wenn wir vielleicht schon jahrelang mit ihm unterwegs sind. Paulus sagt dort, nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist Evangelium. Der Apostel Paulus, derselbe, der in den dritten Himmel entrückt war, der hat das Evangelium für sich selbst nie hinter sich gelassen. Dass Jesus ihn geliebt und sich für ihn hingegeben hat, das war für Paulus sein Leben lang die alles entscheidende Tatsache. Ich möchte dich was fragen. Wie veränderst du dich? Was verändert dich wirklich? Was motiviert dich wirklich zu echter Veränderung im Leben? Wenn die Angst vor dem Gericht deine größte Motivation ist, dann reicht das nicht. Denn Angst wird dich nie dazu bringen, Gott von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe zu folgen. Angst scheidet aus. Wenn dein Wille, gehorsam zu sein, deine größte Motivation ist, dann solltest du nicht vergessen, dass du dich auf deine Willenskraft nicht verlassen kannst. Dein Wille ist unzuverlässig. Das wissen wir alle von uns selbst. Ja, ich sage nicht, dass Gehorsam unwichtig ist. Gehorsam ist wichtig, auf jeden Fall. Gott erwartet Gehorsam von uns. Er erwartet, dass wir ihm gehorchen. Aber wir werden es nie schaffen, Gott immer und von ganzem Herzen gehorsam zu sein. Auch wenn es äußerlich vielleicht so aussieht. Wir werden es nie schaffen. Also dann muss es wohl die Liebe sein, als die tiefste Motivation, mein Leben verändern zu lassen. Richtig? Aber was, wenn meine Liebe zu Jesus auch nicht stabil und beständig ist? Wenn sie schwankt, wenn sie kommt, sie geht, nicht immer gleich stark ist. Es gibt Tage, in denen würde ich behaupten, dass ich begeistert bin von Jesus. Ja, ihr kennt das sicher auch. Es gibt Tage, man ist begeistert von Jesus. Und es gibt Tage, da würde ich das nicht so formulieren. Meine Liebe zu Jesus nimmt ab, wird stärker, sie ist aber nicht zuverlässig. Sie ist nicht immer gleich stark. Aber, und das ist der Punkt, wenn meine tiefste Motivation für Veränderung die unerschütterliche, unveränderliche Liebe Gottes ist, die er für mich hat, dann ist das eine Quelle, die nie austrocknet. Macht das Sinn? Wenn meine tiefste Motivation für Veränderung die unerschütterliche, unveränderliche Liebe Gottes ist, die er für mich hat, dann ist das eine Quelle, die nie austrocknet. Und das ist Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, dort, wo sich Gottes ewige und unerschütterliche Liebe gezeigt hat, wie nirgends sonst. Und ich glaube, deshalb schwärmt Paulus so davon. Er hat mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben. Hat Paulus Jesus geliebt? Ja klar, aber Jesus liebt ihn mehr. Lieben wir Jesus? Ja, okay. Die meisten von euch würden das sicherlich so unterschreiben. Ja, wir lieben Jesus. Aber Jesus liebt uns mehr. Ich glaube, dass unsere größte Liebe an unseren besten Tagen nichts ist im Vergleich zu Gottes Liebe. Seine Liebe ist der Grund, dass wir ihn lieben. Und das ist es, was wir in Jesus haben. Wir haben eine Beziehung zu Gott, die mit nichts zu vergleichen ist. Seine Liebe zu uns ist immer unendlich größer als unsere Liebe zu ihm. Wir werden niemals mehr geliebt wegen unserem Gehorsam und wir werden niemals weniger geliebt wegen unserem Versagen. Das ist Evangelium. Das ist die Art von guter Nachricht, die jeden einzelnen Schritt in deinem und meinem Leben sozusagen beflügeln wird. Das ist die Motivation zur wirklichen Veränderung in deinem und meinem Leben. Wir gehören dazu und wir sind geliebt. Aber das motiviert uns nicht nur, das verändert uns nicht nur, das schenkt uns auch eine Freude, die mit nichts anderem zu vergleichen ist. Und zwar völlig unabhängig von unseren äußeren Umständen und immer wieder neu. Wir wachsen nie über das Evangelium hinaus. Nein, wir müssen immer tiefer reinwachsen. Wie tun wir das? Das tun wir, indem wir die lebensverändernde Liebe Gottes annehmen, im Bewusstsein, dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen. Das verändert uns wirklich. Lasst uns noch beten. Steht bitte einmal auf dazu.